RT3 wird vor allem ausgeschüttet, wenn man eben fastet, wenn man in einer sehr stressigen Situation ist oder auch chronischen Stress hat.
Das Spannende ist, diese Deiodasen, die sind selenabhängig. Deswegen brauchen wir Selen für die Schilddrüse. Deswegen ist das so wichtig und deswegen ist ein Selenmangel auch so schlecht.
Und dann kann es sein, dass deine FT3 und deine FT4 und was weiß ich, alle deine Schilddrüsenwerte, die wir am Anfang jetzt besprochen haben, alle passen und es alles super aussieht, du dich aber trotzdem nicht gut fühlst, weil RT3 eben zu hoch ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Grüß dich Mario.
Heute geht es um das Thema Schilddrüse. Schilddrüse ist durchaus komplex, also jetzt auch nicht wirklich ein Trendthema, so wie wir sonst manchmal über manche Trendthemen sprechen, sondern einfach so ein grundlegendes Thema, das für Gesundheit super wichtig ist, für Langlebigkeit super wichtig ist. Insofern, ja, geht's heute mal über Schilddrüse, was man messen kann, was die Schilddrüse denn eigentlich macht und wie man das Ganze vielleicht dann auch noch etwas praktisch optimieren kann. Schilddrüse selber, hast du ein Schilddrüsenproblem? Gleich mal zum Reinstarten.
Nicht, dass ich wüsste.
Nicht, dass du wüsstest. Sehr gut. Das heißt, du hast auch schon mal ein bisschen was gemessen?
Ich habe schon ein bisschen was gemessen. Ich habe so die Standardsachen gemessen, TSH, FT4, FT3. Ich habe aber tatsächlich noch nie RT3 gemessen, aber auch nie, weil ich jetzt einen Grund gesehen habe und irgendwie eine Symptomatik gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, okay, ich muss tiefer einsteigen. Wir kommen natürlich gleich noch zu diesen ganzen Werten. Aber auf jeden Fall bis jetzt nicht, dass ich wüsste. Aber ich werde das natürlich beim nächsten Mal einfach mal alles mitnehmen, nachdem wir jetzt ja heute drüber geredet haben, um einfach mal zu sehen, ob nicht doch irgendwas im Argen ist und ich es einfach nicht merke. Ne? Ja.
Ganz grundlegend, Schilddrüse ist super, super einflussreich für den Stoffwechsel, für den ganzen Organismus. Sitzt, falls jemand nicht weiß, hier im Halsbereich rund um die Luftröhre befindet sich das Schilddrüsengewebe. Und steuert Stoffwechsel und damit natürlich auch die Energiebereitstellung. Sowas wie Müdigkeit und Antriebslosigkeit sind klassische Symptome, die auftreten können, wenn man Schilddrüsenprobleme hat, eine Unterfunktion zum Beispiel. Auch Gewicht ist ein großes Thema. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion hat man vielleicht Probleme, das Gewicht zu halten. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion hat man Probleme, Gewicht abzunehmen. Brain Fog ist ein Thema. Also mal wieder was, wo man eine sehr, sehr unspezifische Symptomatik hat, damit man dann vielleicht auch irgendwann mal auf das Problem kommt. Ähnlich würde ich sagen wie bei Testosteron. Ne? Bei Testosteron haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht, auch über eine sehr unspezifische Symptomatik gesprochen. Bei der Schilddrüse kann es dem Ganzen sehr stark ähneln, aber man wird sicher vorher mal die Schilddrüsenwerte bestimmen, bevor man irgendwann mal an die Testosteronwerte denkt. Deswegen Schilddrüse ist ja doch ein super, super wichtiges und gängiges Organ und in den allermeisten Blutbildern ist ja zumindest auch mal TSH dabei. Auch ein bisschen schade, weil TSH alleine ist auch ein kleines bisschen nutzlos, nicht komplett nutzlos, aber ohne die freien Hormone tut man sich da mit der Einschätzung so ein bisschen schwer. Jetzt, die Regulierung erfolgt ja ausgehend vom Gehirn. Wie funktioniert denn das genau mit diesem Regelkreis?
Genau, also man kann an verschiedenen Orten anfangen. Ich fange jetzt mal ganz am Anfang an. Es geht per se mal im Hypothalamus los. Der setzt ein Hormon frei, das heißt TRH, Tyrotropin-Releasing-Hormon. Das wiederum stimuliert in der Hypophyse, ist auch ein Teil vom Gehirn, das TSH, das haben wir gerade schon gehört, das ist das, was man standardmäßig im Blut auch misst. Das ist das thyroidea stimulierende Hormon und da ist schon thyroidea mit im Namen, das ist nämlich die Schilddrüse. Und dieses TSH stimuliert dann die Schilddrüse und regt die Produktion von den Schilddrüsenhormonen an und damit hauptsächlich T4, aber eben auch ein bisschen T3. Und diese Hormone können dann in den Körperkreislauf ausgeschüttet werden und da ihre guten Dinge machen. Und im Anschluss dazu wird dann aus dem T4 hauptsächlich werden dann die funktionellen, die FT3 und FT4 Hormone, die tatsächlich auch im Körper wirklich aktiv sind. Das heißt, eigentlich recht straightforward. Was man dann vielleicht noch wissen sollte, ist, dass wenn diese Hormone relativ hoch sind, die im Körper rumschwirren, also FT4, FT3, wenn die sehr hoch sind, dann gibt es natürlich auch eine negative Rückkopplung. Das heißt, es wird dann TSH bzw. TRH runterreguliert und es wird wiederum weniger Basishormone T3, T4 ausgeschüttet von der Schilddrüse. Also der Körper kann auch darauf reagieren, wenn es zu viel ist in der Theorie.
Auch spannend, dass man hier eigentlich so einen doppelten Regelkreis hat, weil grundsätzlich könnte man meinen, wird es ja auch funktionieren. Wieso schüttet das Hirn nicht gleich TSH aus? Ne? Also wieso gibt es diese doppelte Kopplung, dass zuerst die Hypophyse stimuliert wird und danach dann erst die Schilddrüse? Theoretisch könnte man sich denken, es kann auch direkt das Gehirn die Schilddrüse stimulieren. So ist nicht. Es wird einen Grund haben, wieso das so ist. Einfach wegen dieser feineren Regulation, dass man das noch ein bisschen besser abstimmen kann. Aber am Ende die Hormone, die Änderungen im Körper machen, die den Stoffwechsel ankurbeln oder eben das Gegenteil davon machen, die Herzfrequenz hoch oder runter regeln, die Energieproduktion hoch oder runter regeln, das Effektorhormon, das ist eigentlich nur T3. Und zwar das freie T3, weil wir haben schon in der Vergangenheit bei Hormonen gelernt, die kommen entweder in einer gebundenen Form vor oder in einer freien Form. Und wir brauchen immer die freie Form, die dann an einen Rezeptor binden kann und dann am Ende sehr, sehr viele Änderungen im Körper macht. Und bei den Schilddrüsenhormonen ist das genauso. Also man kann theoretisch im Labor früher meint jetzt vor einigen Jahrzehnten, hat man eben noch nicht diese freien Hormone bestimmt, sondern immer Gesamthormone, also Gesamt-T3, Gesamt-T4. Und das ist immer die Summe von gebundenem und freien T3, respektive T4. Am Ende weiß man aber jetzt, hey, das Entscheidende ist eben dieses freie Hormon. Deswegen auch immer schauen. Normalerweise steht beim Labor auch ein Kürzel dabei, dass es sich tatsächlich um das freie T3 handelt. Da steht dann kleines f T3 oder kleines f T4. Sehr, sehr wichtig, dass das dabei steht. Wenn das nicht dabei steht, auch einfach mal nachfragen, ist denn das jetzt das freie oder ist das nicht das freie? Weil das ist sehr relevant für die Interpretation von den ganzen Werten auch. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn wir jetzt mal bei den Hormonen gleich bleiben, T4 selber ist das klassische Speicherhormon. Du hast ja gesagt, der Großteil, ca. 80%, die von den Hormonen, die Schilddrüse produziert, ist T4. Also es wird durch das TSH stimuliert. Dann wird zu 80% T4 produziert, zu 20% T3 produziert. Warum macht das die Schilddrüse? Einfach, um besser regulieren zu können, wo jetzt gerade aktive Schilddrüsenhormone gebraucht werden. Weil die können auch in der Peripherie umgewandelt werden, von T4 zu T3. Und das gibt dem Körper die Möglichkeit, das Ganze etwas feiner zu regulieren. Ansonsten würde ja der komplette Organismus immer geflutet werden mit sehr, sehr viel T3. Und überall, wo es Schilddrüsenhormonrezeptoren gibt, würde dann eine Aktivierung erfolgen und dann würde der Körper sofort alles irgendwie hochregeln. Das macht so keinen Sinn. Deswegen ist T4 praktisch wie so ein kleiner Motor, der überall im Körper verteilt wird und ob der Motor dann gestartet wird, sprich T4 in T3 umgewandelt wird, das ist dann am Ende spannend für die Beeinflussung vom Stoffwechsel. Und dieses T3 selber ist dann eben das aktive Hormon und das wirkt dann auch in den Zellen. Jetzt ganz spannend, du hast am Anfang schon gesagt, es gibt auch noch RT3, also Reverse T3. Was ist denn das eigentlich?
Genau, das ist so ein bisschen tückischer und deswegen habe ich gesagt, das ist eigentlich gar nicht so gut, dass ich das noch nie gemessen habe, auch wenn ich jetzt keine wirklich spezifische Symptomatik hätte, aber es ist natürlich trotzdem spannend, sich anzuschauen. Und zwar, wir haben ja das aktive Hormon, das haben wir gerade gelernt, das FT3, also wir wollen das Freie auch uns anschauen und es kann aber sein, dass auch eine Menge RT3 da ist und RT3 wird vor allem ausgeschüttet, wenn man eben fastet, wenn man in einer sehr stressigen Situation ist oder auch chronischen Stress hat. Und RT3 ist eigentlich eher wie eine Bremse. Also es macht eigentlich genau das Gegenteil, auch wenn der Name sehr ähnlich ist, genau das Gegenteil zu FT3. Es fährt alles eigentlich wieder so ein bisschen runter. Und das heißt, der Grundumsatz sinkt, man fühlt sich weniger fit, man ist vielleicht ein bisschen abgeschlagen. Und das Problem ist vor allem, wenn dieses RT3 im Verhältnis zum FT3 zu viel wird. Das ist vollkommen in Ordnung, dass da immer ein bisschen was von da ist, weil das ist auch ein ganz normaler und sehr, sehr effizienter Gegenregulierungsmechanismus, also auch wieder ein Rückkopplungsmechanismus. Aber wenn das eben zu viel wird, weil vielleicht zu lange chronischer Stress da war oder vielleicht auch einfach sehr, sehr viel gefastet wurde, dann hat man eben dieses Problem, dass dieses RT3 eigentlich die Funktion vom FT3 so ein bisschen wegblockt. Und dann kann es sein, dass deine FT3 und deine FT4 und was weiß ich, alle deine Schilddrüsenwerte, die wir am Anfang jetzt besprochen haben, alle passen und es alles super aussieht, du dich aber trotzdem nicht gut fühlst, weil RT3 eben zu hoch ist. Und das findet man tatsächlich nur raus, wenn man RT3 auch wirklich direkt misst. Und das kann man nicht über die anderen Werte irgendwie nachvollziehen. Und das ist natürlich was, glaube ich, weniger Leute am Schirm haben und auch wirklich selten gemessen wird und dadurch dazu führt, dass sicherlich einiges auch unentdeckt bleibt. Also deswegen schon relevant, sich das mal anzuschauen, vor allem, wenn man natürlich die Symptomatik hat, weil ich glaube, fast jeder hat irgendwie chronischen Stress. Und gerade wenn der mal eine Zeit lang ein bisschen überreguliert ist, dann kann es natürlich schon sein, dass man eben genau so eine Case hat, dass eigentlich alles mit der Schilddrüse passt, aber viel zu viel RT3 ist. Und dann ist aber natürlich auch das Einzige, was man machen kann, weniger Stress. Ne? Also da ist tatsächlich auch, das ist auch der Hauptlösungsmechanismus.
Genau, du hast schon angedeutet, im Gesamt-T3, das man bestimmen kann, ist das RT3 nicht enthalten. Also es gibt keine Möglichkeit, sich das irgendwie auszurechnen, wie man das beim Testosteron zum Beispiel machen kann. Das muss man wirklich separat messen. Das ist ein eigener Wert und wenn man den haben möchte, muss man das auch beim Labor oder beim Arzt oder beim Heilpraktiker dazu sagen, RT3 bitte bestimmen. Jetzt hatte ich schon angedeutet, es gibt ja ein recht fein abgestimmtes System im Körper und es wird ja dieses T4 meistens in die Peripherie irgendwo ausgeschwemmt und das wird dann lokal im Organ, wo es gerade benötigt wird, aktiviert. Und das passiert dann über sogenannte Deiodasen und da ist einerseits Jod drin, macht auch Sinn, weil T4 hat ein Molekül mehr als T3, T3 ist ja Triiodthyronin. Mhm. Also hat drei Jodmoleküle und mit diesen Deiodasen, das sind kleine Enzyme, wird dann ein Jodmolekül abgespaltet, dann wird aus T4 T3 und dieses T3 kann dann die ganzen wunderbaren oder nicht so wunderbaren Dinge im Körper regulieren. Und das Spannende ist, diese Deiodasen, die sind selenabhängig. Deswegen brauchen wir Selen für die Schilddrüse. Deswegen ist das so wichtig und deswegen ist ein Selenmangel auch so schlecht, weil man könnte dann theoretisch die Symptomatik von einer Schilddrüsenunterfunktion haben. Der Grund dafür könnte aber Selen sein. Weil wenn wir zu wenig Selen haben, dann kann das T4 nicht mehr in das T3 umgewandelt werden. Und das T3 ist aber das aktive Hormon. Deswegen hat man dann eine funktionelle Schilddrüsenunterfunktion. Von diesen Deiodasen gibt es drei verschiedene Typen. Die haben eine unterschiedliche Lokalisation. Das meiste, der Großteil der Umwandlung, der passiert in der Leber, in der Niere und natürlich in der Schilddrüse auch selber. Die hat natürlich auch Deiodasen, das sind die Typ 1 Deiodasen. Dann gibt es noch einen zweiten Typ, der ist ein bisschen spezialisierter verteilt im zentralen Nervensystem, in der Muskulatur, im braunen Fettgewebe. Das macht die Umwandlung direkt im Zellkern, sonst passiert das auch also außerhalb vom Zellkern, auch in der extrazellulären Matrix, im Blut, diese Umwandlung. Und diese Typ-2-Deiodase, die macht das direkt vor dem Zellkern. Also praktisch direkt am Tor vom Zellkern, wo das T3 dann reinmarschieren kann und direkt die Änderungen bei der Proteinablesung oder bei der Genablesung steuern kann. Und dann gibt es noch einen dritten Typ und das ist ein sogenannter Puffer-Typ, weil der sorgt dafür, dass überschüssiges T4 deaktiviert wird, und zwar entweder zu RT3, was wir jetzt vorher gelernt haben, oder es deiodiert T3 gleich weiter zu T2. Also, dass wir auf keinen Fall zu viel aktives Hormon haben. Das findet man in der Plazenta, macht auch total Sinn. Bei einem ungeborenen Kind, da muss das natürlich noch sehr, sehr viel feiner abgestimmt sein. Im Fötus selber ist das auch der Fall. Ansonsten auch noch im zentralen Nervensystem. Überall, wo ein besonders großer Schutzbedarf besteht, also bei einer Schwangerschaft, bei einem ungeborenen Kind oder im zentralen Nervensystem, da sitzen diese D3-Deiodasen, die dafür sorgen, dass sich der Körper auch vor sich selber schützen kann, indem überschüssiges T4 dann auch einfach deaktiviert wird oder überschüssiges T3 auch einfach deaktiviert wird. Ganz, ganz spannend und eben, du hast schon gesagt, bei chronischer Entzündung, bei chronischem Stress wird diese D3-Deiodase, also dieser Typ 3, dann hochreguliert, einfach um den Energieverbrauch ein bisschen zu drosseln. Ne? Weil ansonsten würde der Körper ja ständig am Limit laufen. Und das ist dann im Grunde ein Schutzmechanismus, der uns aber ja eigentlich gar nicht zugutekommt, ne? Weil man hat dann weniger Energie und man fühlt sich dann einfach schlapp, abgeschlagen und so weiter und so fort. Also man muss sich jetzt weniger diese Deiodasen merken, als die Takeaway-Message sollte eigentlich viel eher sein. Wir brauchen Selen für diese Umwandlung von T4 zu T3. Und wenn wir zu wenig Selen haben, deswegen macht auf jeden Fall mal Sinn, dass man das bestimmt, und zwar idealerweise im Vollblut und nicht im Serum, dann kann man hier auch schauen, ob bei der Schilddrüse zumindest die grundlegenden Bedingungen für diese Umwandlung erfüllt sind. So, wenn man das jetzt, wenn man das jetzt misst, rein von den Biomarkern hier, wo würde man denn dann genau drauf schauen? Was sind denn so gute Bereiche für ein TSH, für ein FT4, für ein FT3? Wie würde man denn sowas lesen? Und wie würde man zum Beispiel sehen, wenn man jetzt niemanden hat, der einem das Blutbild erklärt, da sollte man vielleicht mal genauer nachschauen. Da geht es Richtung Unterfunktion. Ja. Ja.
Genau, also ich glaube, den Wert, den die meisten Leute schon kennen, ist erstmal das TSH. Das haben sicherlich die meisten auch schon mal irgendwann gemessen bekommen. Und dann würde sicherlich auch der Fall oder in vielen Fällen der Fall gewesen sein, okay, hier passt alles. Da ist der Standardbereich nämlich sehr, sehr breit. Also wenn man das im Labor macht, dann kriegt man einen Standardbereich von ungefähr 0,4, 0,5 bis 4,5. Ich lasse jetzt die Einheit ganz bewusst weg, weil das eigentlich fast immer das Gleiche ist. Das ist aber eigentlich ein bisschen misleading, weil wenn man es ganz ideal haben will, dann will man eigentlich zwischen 0,5 und 1 sein, vielleicht maximal 2 sein. Warum? Weil alles, was drüber ist, wir erinnern uns, TSH ist das thyroidea stimulierende Hormon, also das schilddrüsenstimulierende Hormon. Das heißt, wenn das hochreguliert ist, bedeutet das, dass offensichtlich im Kreislauf zu wenig aktive Hormone rumschwimmen und dieser Rückkopplungsmechanismus sagt, okay, ich muss mehr produzieren. Andersrum, wenn das zu niedrig ist, bedeutet das, dass der Rückkopplungsmechanismus sagt, okay, hey, da ist zu viel, also reguliere ich dich runter. Ne? Und dadurch, dass natürlich es sehr, sehr unterschiedlich ist, wie die Schilddrüse bei Menschen aufgestellt ist und wir auch schon häufiger darüber geredet haben, wie Standardreferenzwerte eigentlich gebaut werden, also 95% der Bevölkerung de facto, dann können wir davon ausgehen, dass aber nicht 95% der Bevölkerung eine ideale Stoffwechsellage in Sachen Schilddrüse haben. Ne? Das heißt, das ist ein bisschen misleading. Zwischen 0,4 und 4,5, das ist sehr, sehr breit. Und ich würde mir beispielsweise auf jeden Fall mich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen, wenn ich über 2,5 bin. Ne, das ist dann auf jeden Fall für mich persönlich das Limit, wo ich sage, okay, irgendwie muss ich da jetzt mal tiefer reingehen. Ideal, aber wie gesagt, sagt man sogar, ist 0,5 bis 1. Das ist dann wirklich Idealszenario. Sieht man aber gar nicht so häufig. Sieht man auch am Standardbereich. genau, dann schauen wir weiter. Was schüttet die Schilddrüse dann nach dem TSH aus? Das sind das T4 und das T3. Da schauen wir uns natürlich vor allem das Freie davon an. Haben wir auch schon angesprochen. Uns ist wichtig, dass es frei ist, weil sonst ist es de facto irrelevant, weil es nicht wirken kann. Beim FT4, da spricht man von Werten zwischen 0,8 und 1,8 Nanogramm pro Deziliter. Das kann natürlich in der Einheit manchmal ein bisschen unterschiedlich sein, deswegen sage ich gerade dazu. Da willst du tendenziell eher im hochnormalen Bereich sein, also zwischen 1,4, 1,5 und 1,8. Also da willst du immer gucken, okay, bei diesen T3, T4-Werten willst du eigentlich immer gucken, du bist im oberen, hochnormalen Bereich von diesem Referenzbereich, den du im Labor ausgespielt bekommst. Und das gleiche eben beim FT3, wie ich gerade gesagt habe. Da ist normal zwischen 2 bis 4,5 Picogramm pro Milliliter, wieder die Einheit dazu gesagt, Picogramm pro Milliliter. Und du willst aber eigentlich im obersten Bereich sein, zwischen 3,8 und 4,4. Weil das sind eigentlich die Bereiche, wo du funktionell am idealsten aufgestellt bist. Genau, und dann haben wir noch angesprochen, es gibt dieses problematische RT3 und das sollte man idealerweise sich auch nochmal anschauen, weil das ist die Bremse. Also wie gesagt, das macht im Grunde genau das Gegenteil zu FT3 und es sorgt dafür, dass du dein Stoffwechsel gebremst wird, dass du weniger Grundumsatz hast, dass du dich gegebenenfalls auch ein bisschen abgeschlagen fühlst, müde fühlst und hier gehen die Referenzwerte von grob 9 bis 4 Nanogramm pro Deziliter und du willst auf jeden Fall unter 15 sein. Und da kommt jetzt aber nochmal was hinzu. Und zwar willst du da auch den Ratio anschauen. Du willst dir auch anschauen, okay, wie ist die Ratio zwischen FT3 und RT3? Weil du willst, dass diese Ratio so hoch wie möglich ist. Du willst im Verhältnis einfach deutlich mehr FT3, also freies T3 haben, als dieses reverse T3, weil ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Du willst, dass es funktioniert, das System. Und idealerweise bist du hier über 10. Das heißt, du hast 10-mal so viel FT3 wie RT3 in dieser Ratio. Und da kann man sich dann auch nochmal sehr schön anschauen, weil natürlich ist es auch hoch individuell, je nach Laborparametern, ob das RT3 vielleicht trotzdem zu hoch ist, obwohl es trotzdem noch im Referenzbereich ist. Ne? Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich diese Ratio auch nochmal auszurechnen, wenn die vom Labor nicht ausgespuckt wird.
Genau. Also vielleicht nochmal ganz, ganz kurzes Wrap-up. Wenn man nur TSH bestimmt, dann kann man dann hat man keine vollständige Möglichkeit, den Stoffwechsel auch wirklich gut einzuschätzen. Ne? Weil das kann im niedrig normalen Bereich sein und man würde sich denken, ma schön, ich bin jetzt eigentlich genau da, wo ich hin möchte, und trotzdem kann bei FT3 und FT4 noch irgendwas nicht ganz gut funktionieren, weil man könnte ja zum Beispiel auch eine Überfunktion haben. Ne? Das heißt, man braucht, dann wäre das TSH relativ niedrig und die freien Hormone relativ hoch. Wenn man eine Unterfunktion hat, sind die freien Hormone relativ niedrig, TSH ist relativ hoch. Das würde auch aber dazu passen, dass man zum Beispiel einen Selenmangel hat. Ne? Also wenn man zu wenig Selenmangel hat, dann würde man sich auch erwarten, dass das TSH hoch ist, weil die Schilddrüse ja ständig stimuliert wird und sagt, hey, wir brauchen mehr Hormone, wir brauchen mehr freie Hormone. Deswegen wird dann mehr T4 produziert, es wird auch ein bisschen mehr T3 produziert. Aber weil dieser Umwandlungsschritt nicht gut funktioniert, weil uns das Selen fehlt, hat man dann eigentlich das klassische Bild von so einer Unterfunktion. Deswegen muss das eigentlich in jedem Blutpanel, wenn es darum geht, eine Schilddrüsenunterfunktion auszuschließen, auch einfach mit dabei sein, ne? Damit man sieht, wo liegt denn eigentlich das Problem. Und ansonsten, ja, diese Ratio sehr spannend, einfach weil man möglichst, also man will immer ein schönes Verhältnis zwischen aktivierenden und bremsenden Hormonen haben. Und bei der Schilddrüse sollte das sehr, sehr stark in Richtung aktivierenden Hormonen gehen, weil ansonsten, wenn man sehr, sehr viel RT3 hat, man ja auch wieder viel kompensieren müsste über das TSH. Ne? Wir brauchen dann viel Stimulation, weil das freie Hormon ja ständig damit konkurriert. Insofern, genau, ist ein bisschen komplexer, als man meint. Insofern ist ein bisschen schade. Es gibt ja von manchen Laboren, auch so Direktlaboren, zu denen man hingehen kann, manchmal so fixe Panels, die man buchen kann. Die haben dann alle möglichen speziellen Namen. Das andere heißt wie Gesundheits- und Präventionspanel, was weiß ich. Und dann ist da halt nur TSH dabei. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schade, weil man die freien Hormone eben auch braucht. Und dann, eigentlich muss man dann ja eh nochmal zum Blutabnehmen gehen und sagen, ich möchte jetzt noch T3, T4 zusätzlich machen, jeweils die freien, vielleicht auch noch RT3 mit dazu. Aber genau, das können wir jetzt nicht ändern, aber wir können das Wissen mitgeben, dass man das dann vielleicht dazu sagen sollte. Was es dann noch gibt, sind die klassischen Antikörper. Die kann man auch im Blut messen. Die gibt es zum Beispiel TPO-Antikörper oder TG-Antikörper oder TRAC-Antikörper. TRAC-Antikörper, die sind, oder TR-Antikörper, das AK steht ja schon für Antikörper, das findet man bei einer Schilddrüsenüberfunktion, Morbus Basedow oder Basedow, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Und bei Hashimoto ist zum Beispiel TG-Antikörper, Thyreoglobulin, glaube ich, heißt das Antikörper, und TPO ist Thyreoperoxidase-Antikörper, die wären dann auch noch mit dabei. Die sollten immer negativ sein. Also wenn bei der Schilddrüse alles passt, dann kann man von dieser Antikörper auch nicht nachweisen. Ich hatte die zum Beispiel letztes Mal mitgemacht im Blutpanel und hat zum Glück alles gepasst. Weiß man mal Bescheid, muss man sicher nicht jedes Jahr machen, sondern reicht auch in gewissen Abständen, weil sich da höchstwahrscheinlich so schnell nichts ändert. Gut, was sind denn so typische Symptome, wenn wir das Ganze mal ein bisschen plakativer machen? Wenn ich jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion habe, was sehr, sehr häufig ist, würde ich mal sagen. Hashimoto ist ja sehr weit verbreitet. Es gibt aber auch eine funktionelle Schilddrüsenunterfunktion, wo man zu wenig Leistung hat. Vielleicht nochmal kurz als Erinnerung dazu. Klassisches Laborbild würde so ausschauen, dass man wenig T3 hat, tendenziell auch weniger T4 und ein hohes TSH, also hochnormal oder vielleicht auch schon über diesem Normalbereich von 4,5 darüber hinaus. Was würde ich da davon merken?
Ja, es ist eigentlich relativ logisch, wenn man drüber nachdenkt, wenn man weiß, was die Schilddrüse macht. Sie aktiviert ja im Grunde, sie pusht. Und wenn zu wenig Schilddrüse sozusagen da ist, beziehungsweise zu wenig Schilddrüsenhormone, dann fühlt man sich müde, man kann sich schwierig fokussieren, hat so ein bisschen Brain Fog. Man ist vor allem auch kälteempfindlich, macht ja auch Sinn, weil die Schilddrüse auch sehr relevant ist für die Wärmeregulierung, beziehungsweise auch das Aufheizen des Körpers. Man wird wahrscheinlich auch Gewicht zunehmen. Das ist nicht zwingend der Fall, je nachdem, wie stark es ist. Aber es kann sehr gut passieren, einfach weil der Stoffwechsel nicht auf dem Niveau arbeitet, auf dem er sollte. Man hat wahrscheinlich eine trockene Haut. Das ist auch nicht so selten. Ist aber natürlich auch was, was im Winter einfach mal so sein kann, deswegen jetzt nicht verrückt machen. Tendenziell kann es auch zu Haarausfall führen, beziehungsweise einfach zu dünnen Haaren. Ne? Also das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt merkt, okay, mir fallen jeden Tag irgendwie 1000 Haare aus, sondern es kann einfach nur sein, dass die Haare halt einfach dünner sind, als sie sein könnten. Einfach weil der Körper immer die ganze Zeit so ein bisschen nicht im Saft steht, ne? Und die Haare nicht so gut versorgen kann. Und ein anderes Thema ist, was auch wieder total Sinn macht, weil man ja weiß, dass die Schilddrüse pusht, ist, dass wenn zu wenig Schilddrüsenhormone da sind, dass man einen niedrigeren Puls hat tendenziell. Ne? Außerdem, wenn es auf die psychische Seite geht, wenn man diese ganzen Sachen erstmal zusammennimmt, kann man sich schon gut vorstellen, dass man sich dann wahrscheinlich auch eher ein bisschen schlechter fühlt, also einfach vielleicht ein bisschen depressiv ist, ein bisschen antriebsloser ist. Weil ja, wenn ich ständig müde bin, wenn ich ständig Brain Fog habe, wenn ich irgendwie mich ständig kalt fühle, ne, vielleicht auch ein bisschen Gewicht zulege, dann fühle ich mich wahrscheinlich danach jetzt auch nicht besser als vorher. Ne? Also ich denke, das macht total Sinn, dass das natürlich dann auch auf die psychische Gesundheit schlägt und natürlich auch ein Symptom sein kann. Auf der anderen Seite, wenn man dann sich die Überfunktion anschaut, macht es auch wieder Sinn, dass natürlich tendenziell dann die Herzfrequenz nach oben geht, man sich tendenziell eher ein bisschen nervös fühlt, ein bisschen gestresst, ein bisschen anxious, wie man jetzt heutzutage sagen würde. Man wird tendenziell wahrscheinlich auch nicht so gut schlafen können, also vor allem nicht gut durchschlafen können, vielleicht auch nicht gut einschlafen können, weil man die ganze Zeit so ein bisschen im Overdrive ist, ein bisschen gestresster, ein bisschen einfach aktivierter ist. Andersherum wird man auch eher Gewicht verlieren, man wird eher sehr schlank sein, eher die Schwierigkeit haben, Gewicht zu halten, vielleicht auch Muskelaufbau sehr, sehr schwierig. Ne? Und dann wird man tatsächlich was sehr Interessantes, man hat eher eine Hitzeintoleranz, also wenn man jetzt irgendwie in die Sauna gehen würde, ist das eher schwieriger, was aber auch Sinn macht, weil man muss ja auch in der Sauna, um da jetzt lange zu bleiben, muss man auch ein bisschen runterkommen, ne? Man muss runterfahren, deswegen machen ja viele Leute auch Atemübungen in der Sauna. Und wenn man natürlich die ganze Zeit auf Overdrive ist, dann wird man sich irgendwann die ganze Zeit kratzen und unangenehm fühlen und dann wird man relativ schnell rausgehen. Also es passt eigentlich alles sehr, sehr gut zusammen, wenn man bedenkt, dass man, was die Schilddrüse macht und das ist halt einfach pushen oder eben nicht. Und so kann man sich das eigentlich alles sehr, sehr schön erschließen und muss sich da jetzt gar nicht alles auswendig lernen. Aber ja, das sind die wichtigsten Symptome. Und tatsächlich, wenn man sich da irgendwie wiederfindet drin, jetzt vielleicht nicht nur in einem, sondern in zwei bis drei, ne, dann macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal deutlich zu checken und zu schauen, okay, ist da nicht vielleicht doch irgendwas, was übersehen wurde, weil vielleicht in der Vergangenheit nur TSH angeschaut wurde.
Und ich glaube auch für alle, die gern Sport machen, das macht ja auch was mit der sportlichen Leistungsfähigkeit. Wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, wird man deutlich weniger sportlich leistungsfähig sein. Umgekehrt, bei einer Schilddrüsenüberfunktion könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, das ist auch in der Praxis so, dass man dann einfach leistungsfähiger ist. Ne? Ja. Egal, ob jetzt im Fitnessstudio oder auch beim Laufen, beim Radfahren. Also da, das ist dann, ich sage jetzt mal, ein positiver Nebeneffekt. Trotzdem überwiegt da auch einfach die ganzen anderen Effekte. Ne? Diese Nervosität, die man hat, diese Schlafprobleme, dass man sich zum Beispiel auch gar nicht so gut konzentrieren kann, ist auch noch ein Nebeneffekt von der Schilddrüsenüberfunktion. Und eigentlich alle Sachen, Herzrasen, die man nicht so gern hat. Ne? Vielleicht ist der Gewichtsverlust noch irgendwie für manche Leute attraktiv. Ne? Es wird ja auch manchmal, das muss man auch dazu sagen, in Sportlerkreisen oder auch wenn es um Gewichtsabnahme geht, werden Schilddrüsenmedikamente manchmal auch missbraucht, weil man ja eben weiß, das sind alles Nebeneffekte von der Schilddrüsenüberfunktion, dass man versucht, die Schilddrüse medikamentös in eine Überfunktion zu bringen, indem man dann Eutirox zum Beispiel nimmt, das ist L-Tyroxin, das ist ein Medikament, das Leute mit einer Schilddrüsenunterfunktion verschrieben bekommen oder auch solche, die eine Schilddrüsenoperation hatten. Es wird ja auch häufig mal eine Seite von der Schilddrüse entfernt, weil man da irgendwie einen Knoten hat. Es gibt ja heiße Knoten und kalte Knoten. Heiße Knoten sind so stoffwechselaktiv, kalte Knoten sind dann eher mal tumorverdächtig. Insofern ist es auch was häufig operativ verursacht wird, wo man dann trotzdem Medikamente eben nehmen muss. Aber vor allem im Sportbereich oder wenn man eben speziell Gewicht abnehmen möchte, wird das auch mal missbraucht, ne? Weil man diese Effekte von einer Überfunktion haben möchte. Das vielleicht nochmal am Rande, sollte man nicht machen, weil man eben diesen ganzen Regelkreis, vor allem wenn man es nicht braucht, ne? Weil man diesen ganzen Regelkreis durcheinander bringt und die Schilddrüse ja dann auch gewissermaßen verlernt, selber die Hormone zu produzieren, weil sie wird ja ständig heruntergeregelt über diese negative Rückkopplung, weil der Körper hat ja genügend Hormone. Das heißt, das TSH wird dann sehr, sehr niedrig werden. Das ist sicher auch was, was man, wo man auffliegen kann, wenn man vielleicht sowas on top macht und man geht dann nochmal zum Arzt und dann hat man ein sehr, sehr, sehr niedriges TSH. Dann schaut es erstmal so aus wie eine Überfunktion. Eigentlich ist es aber eine extern verursachte Überfunktion durch Medikamente, die man nicht nehmen sollte. Ich habe vorher schon bei den Deodasen angesprochen, dass Selen ja sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also wir brauchen Selen für die Umwandlung von T4, vom inaktiven T4 zum aktiven T3. Also damit die Schilddrüse auch ihre Arbeit machen kann. Selen super, super wichtig. Selen ist aber auch noch ein antioxidatives Molekül, hat sehr, sehr viele antioxidative Effekte und ist auch Bestandteil von der Glutathionperoxidase. Zu Selen haben wir ja auch kürzlich mal eine Folge gemacht. Insofern da einfach gerne nochmal reinhören. Das sorgt einfach dafür, dass sich der Körper vor freien Radikalen schützen kann oder vor oxidativem Stress durch H2O2 zum Beispiel, Wasserstoffperoxid, das eben auch anfällt, ganz normal im Stoffwechsel vom Körper. Aber neben Selen gibt es halt noch viele andere Mikronährstoffe, die wichtig sind. Ich nehme jetzt einen noch vorweg und das ist Jod. Wir haben schon gesagt, Deiodasen, das sind diese Enzyme, die T4 in T3 umwandeln. Das heißt, wir brauchen dieses Jod auch für T4, T3. Wenn wir einen Jodmangel haben, haben wir weniger Baustoffe für diese Hormone. Ein Mangel ist durchaus häufig in Europa. Auf der anderen Seite ist natürlich das Speisesalz, was wir haben, ohnehin ja jodiert. Ne? Auch eine Empfehlung, jodiertes Speisesalz zu nehmen und nicht ganz, ganz klassisches Salz ohne jegliche Jodbehandlung, weil das sonst in der Ernährung eigentlich gar nicht so stark vorkommt. Zu viel Jod ist aber wiederum auch problematisch.
Genau, das ist dann vor allem auch also erstmal kannst du dich natürlich damit auch vergiften. Und auf der anderen Seite ist es auch problematisch, wenn es ums Thema Hashimoto geht, weil es dann auch nochmal triggern kann. Aber da wollen wir gar nicht zu tief einsteigen. Es gibt auch noch andere Nährstoffe, die relevant sind für die Schilddrüse. Eisen ist zum Beispiel auch ein Thema. Natürlich gerade bei Frauen häufiger auch im Mangel. Wenn man sich da jetzt das Ferritin anschaut, das ist ja im Grunde das Speichereisen, dann will man da auf keinen Fall unter 50 sein, eigentlich auch nicht unter 100. Wenn das der Fall ist, dann kann tatsächlich wahrscheinlich auch die Hormonproduktion nicht ideal ablaufen. Das heißt, das auf jeden Fall auch mal mitchecken, auch gerade wenn man so eine Antriebslosigkeit vielleicht hat. Da denkt man natürlich auch häufig an Eisen, aber auf jeden Fall in dem Fall auch trotzdem noch mitdenken und auch nicht vergessen, dass das auch mit der Schilddrüse zusammenhängen kann. Und man würde sich, glaube ich, wundern, wie viele junge Frauen da unter 100 sind, und zwar deutlich. bei Männern nicht so ein Thema, trotzdem lohnt sich es auch mal zu checken. Dann noch Zink ist einfach auch wiederum wichtig, ein wichtiger Kofaktor, wichtig für die Hormonproduktion, wichtig für die Rezeptorfunktion. Das heißt, auch wenn zu wenig Zink da ist, können vielleicht trotz der ausreichenden Hormone trotzdem nicht genug bünden und da ist die Wirkung natürlich auch eingeschränkt. Dann haben wir noch Tyrosin. Das ist eine super wichtige Aminosäure, die als Grundlage und als Grundbaustein für die Hormonproduktion genutzt wird. Tyrosin haben vielleicht einige schon mal gehört und ist auch kriegt man auch als Präparat wunderbar online. Einfach L-Tyrosin normalerweise. Gibt es aber auch manchmal so Kombipräparat mit verschiedenen Aminosäuren, L-Tryptophan und so weiter. Aber kann auf jeden Fall auch noch ein spannender Ansatz sein, da nochmal ranzugehen. Obwohl ich jetzt einfach mal behaupten würde, dass die anderen Fälle deutlich häufiger sind. Tyrosin aber trotzdem noch eine spannende Addition sein kann, wenn man das andere schon ausgereizt hat.
Genau, vielleicht ein paar spannende Fakten oder Studienresultate, die wir noch zum Thema Longevity gefunden haben. Fasten hatten wir eingangs schon erwähnt. Wenn man länger fastet, über mehrere Tage hinweg, dann führt das zu einem Anstieg von RT3, also von diesem Reverse T3 und einem Abfall vom freien T3. Das passiert einfach über den Mechanismus, als dass der Körper ja weniger, ich sage jetzt mal, Bausteine für die Energiegewinnung zur Verfügung hat. Und das merkt der Körper und dann kommt es eben zu diesem Aktivieren von dieser Typ-3-Deiodase. Die sorgt dafür, dass wir T3 oder T4 in dieses Reverse-T3 umwandeln, weil der Körper möchte ja Energie sparen. Und wenn er viel T3 hat, also viel von diesem freien T3, von diesem aktiven Schilddrüsenhormon, dann würde die Energieproduktion angekurbelt werden und vor allem auch der Energieverbrauch angekurbelt werden, weil er die alle Körpersysteme irgendwie hochfahren und der Körper richtig im Saft ist, unter Anführungszeichen. Deswegen bei zu langem Fasten kann es auch zu so einer adaptiven Stoffwechselabsenkung kommen. Und das passiert hauptsächlich über dieses Reverse T3. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Dann, wenn es um das Thema Demenz geht, wenn man über 65 eine wirklich handfeste, manifeste Schilddrüsenunterfunktion hat, hat man über 80% höheres Risiko für Demenz, also eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion, bitte nicht einfach unbehandelt lassen, sondern da gibt es Medikamente dafür, das kann man unterstützen. Vielleicht liegt es ja auch einfach nur an einem Selenmangel, dann kann man das mit Selen wieder ganz gut unterstützen. Also sowas checken lassen und sowas dann auch behandeln lassen. Ansonsten hat man, wie gesagt, finde ich relativ eindrücklich, ein 81% höheres Risiko an Demenz zu erkranken. Und das ist jetzt das dritte, ein relativ paradoxer Fakt, weil wir ja auch gesagt haben, eigentlich für diese Longevity-Perspektive oder im Sinne von der funktionellen Medizin möchte man ein eher niedrig normales TSH haben und ein hochnormales FT4, FT3. Das spricht eigentlich für eine relativ gute Regulation. Eben nicht, also schon noch im Normalbereich und nicht darüber, weil ansonsten könnte es auch eine Überfunktion sein. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Und bei klassischen Centenarians, also Leuten, die über 100 Jahre alt geworden sind, wo man dann Blutuntersuchungen gemacht hat, hat man sehr hohe TSH-Werte gefunden und sehr niedrige T3-Werte. Das wäre eigentlich ein klassisches Profil für eine Unterfunktion, ne? Weil man sagt so, der Körper, der hat wenig T3, dann wird das TSH hochreguliert. Also die sind bei beiden Werten außerhalb vom Normbereich. Und das hat einen Zusammenhang gegeben mit niedrigen Entzündungswerten. Kann ich mir jetzt auch nicht so ganz gut erklären, weil eigentlich würde man ja sagen, wenn es eine Unterfunktion ist, dann sollte man die ja auch behandeln. Das wäre auf jeden Fall das klinische Bild von einer Unterfunktion. In dem Fall scheint es aber zumindest nicht schädlich gewesen zu sein. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Forschungsbedarf. Ist auch eine kleine Studie gewesen, ne? Weil so viele Hundertjährige findet man ja auch nicht am Ende des Tages für eine
Studie.
Genau. Deswegen ist gar nicht so leicht, da auf hohe Fallzahlen zu kommen. Aber das ist einfach noch ein Fakt, den man eben Hinterkopf behalten sollte. Dann gibt es noch das Thema Autoimmunität. Und yes. Eine Autoimmunerkrankung ist am Ende ja auch Hashimoto, ne? Also diese so Schilddrüsenunterfunktion, würde man sagen. Da gibt es ja eben dann diese Antikörper, die wir eingangs schon erwähnt hatten. Es gibt TG-Antikörper, TPO-Antikörper und TRAC-Antikörper. Die kann man im Blut messen. Die sollten idealerweise immer negativ sein. Und eben gar nicht messbar. Wenn sie messbar sind, dann ist das erstmal ein Hinweis auf einen Autoimmunprozess. Und was passiert denn da eigentlich genau im Körper?
Genau, also wie immer bei Autoimmunität, das heißt im Grunde einfach nur, dass das Immunsystem die eigenen Körperzellen oder den eigenen Körper de facto angreift, den eigenen Körper gegebenenfalls auch damit mit einem Krankheitserreger oder etwas Fremdem einfach verwechselt. Und das ist natürlich nie schön, hängt in der Regel sicherlich auch mit chronischen Entzündungen zusammen, die vielleicht im Körper irgendwie noch schlummern, verschiedensten Themen, die da irgendwie zugrunde liegen können. Wenn man sich jetzt mal Hashimoto anschaut, dann gibt es da eben verschiedene Ansatzpunkte, an die man glaubt, die da ein Grund sein können. Einerseits glaubt man, dass verschiedene Krankheitserreger, da gehören verschiedene Bakterien dazu, die einfach im Körper vorkommen, die werden irgendwie vom Körper dann missverstanden und imitieren aber gegebenenfalls, das nennt man molekulares Mimikry, Schilddrüsengewebe. Und dann greift der Körper eben nicht nur diese Krankheitserreger an, sondern dann auf einmal auch noch an ganz anderer Stelle im Körper, nicht im Darm, auf einmal die Schilddrüse an. Und das ist natürlich blöd. Anderes Thema ist auch Gluten, auch recht ähnliche Case, wo man sagt, okay, das könnte damit zusammenhängen, weil es eben tatsächlich eine Mimikry auch zum Schilddrüsengewebe macht, wird also auch als Faktor betrachtet und könnte sein. Und was dann das Immunsystem macht, ist eben, es versucht, gegen diese Dinge vorzugehen und merkt dann, okay, das Schilddrüsengewebe schaut irgendwie ein bisschen ähnlich aus, ne? Und dann geht es eben auch noch auf das Schilddrüsengewebe und greift das wirklich an, das entzündet sich, das kann dann mit der Zeit auch so ein bisschen sich verändern. Und wird dann im schlimmsten Fall eben auch rausgenommen, was wir am Anfang auch mal kurz angesprochen haben. Deswegen haben auch viele Leute einen Teil der Schilddrüse resiziert. Das heißt, das ist natürlich blöd. Aber auch was da zugrunde liegt, ist natürlich am Ende ein chronischer Entzündungsprozess im Körper, die häufig einfach unentdeckt geblieben sind oder auch im Darm. Und was man dann gerne versucht, ist einerseits, was bei Hashimoto noch ein sehr wichtiges Thema ist, ist auch wieder Selen. Da ist häufig auch ein Selenmangel, der damit zusammenhängt, weil einfach diese antioxidative Kapazität fehlt. Andere Ansatzpunkte sind dann einfach auch nochmal das Mikrobiom selber. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schwammiges Thema. Aber da sagt man, okay, man kann mit verschiedenen Bakterienstämmen, hauptsächlich Bifidobakterien und Lactobacillus-Bakterien, anscheinend die Struktur der Bakterien bzw. der Bakterienstämme im Darm verbessern und so das Mikrobiom optimieren. Und dann im Idealfall führt das dazu, dass weniger Entzündung auch über den Darm passiert. Ne? Das sind Optionen, die man hat. Über Probiotika, über verschiedene Produkte, die man eben da draußen auch kaufen kann. Wie gesagt, Bifidobakterien und Lactobacillus sind da interessant. Ansonsten geht es hauptsächlich tatsächlich darum beim Darm, dass man gegebenenfalls auch nochmal schaut, okay, kriegt man überhaupt genug Ballaststoffe rein? Ernährt man sich halbwegs ausgewogen? Und kann man vielleicht auch über verschiedene Pflanzenstoffe generell die Entzündung im ganzen Körper ein bisschen reduzieren? Sei es Olivenöl oder eben andere Dinge wie vielleicht auch Kurkuma. Ne? Das ist immer sehr, sehr schwammig, das Thema. Was ich aber, wie gesagt, jetzt im Freundeskreis schon mehrfach hatte, ist, dass tatsächlich einfach nur ein Selenmangel zugrunde lag und der Hashimoto danach einfach weg war. Das heißt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass viele von diesen Hashimoto-Fällen tatsächlich mit Selen behebbar wären, will jetzt aber auch nicht versprechen, dass das immer klappt.
Wenn es um das Thema Schilddrüse geht, dann wird auch immer häufiger oder werden auch immer häufiger endokrine Disruptoren genannt. Und wir hatten ja schon mal eine Folge auch zu Mikroplastik gemacht und auch zu diesen ganzen Weichmachern. Und da wird sehr intensiv und sehr erhitzt darüber diskutiert, was denn die jetzt für einen Einfluss auf die Schilddrüse haben. Zum Beispiel, wenn man an BPA denkt oder an Phthalate denkt, kann man nicht so gut aussprechen, dass in diesen ganzen Plastikbehältern drin ist oder bei diesen Thermokassenbons. Ne, da gibt es immer sehr eindrückliche Reels, die irgendwelche amerikanischen Influencer machen, die dann sagen, so nach dem Motto, ja, wenn du den Kassenbon angreifst, dann hast du deiner Schilddrüse schon direkt enorm geschadet. Also ich glaube, es wird jetzt nicht so drastisch sein, wie das häufig dargestellt wird, aber klar, am Ende alles, was ganz, ganz klassisch diese Weichmacher, diese Chemikalien, nicht nur Mikroplastik per se, weil Mikroplastik sind ja eigentlich nur diese kleinen Partikel, die dann Entzündungen im Körper machen, sondern man hat bei diesem ganzen Plastikkosmos ja auch noch diese Weichmacher mit dabei, diese Chemikalien, die dafür benutzt werden, Plastik weicher oder härter zu machen. Es gibt ja Weichmacher, es gibt ja Hartmacher. Und die können das Hormonsystem beeinträchtigen. Die können zum Beispiel dafür sorgen, dass Schilddrüsenhormone nicht mehr so gut binden können oder dass Jod nicht vorrangig mehr eben in T3, T4 eingebaut wird, sondern an anderer Stelle verändert wird. Das heißt, das Thema ist real. Es ist sicher nicht so drastisch, wie das manche Leute darstellen, aber es ist einfach was man im Hinterkopf behalten sollte. Ne? Auch bei Kleidung, bei Outdoor-Kleidung wird ja häufig, wenn man eine windabweisende, aber vor allem bei wasserabweisenden Strukturen, also so Antihaftbeschichtungen, da werden auch Chemikalien dafür verwendet, die wohl gar nicht so gut sein sollen, wenn man das dauerhaft trägt. Jetzt muss man aber ja auch dazu sagen, dass man bei diesen Antihaftbeschichtungen, die trägt man ja nicht direkt auf der Haut, ne, sondern man hat ja darunter auch noch meistens was anderes an, ein T-Shirt, ein langärmeliges Shirt und zieht dann diese antihaftbeschichteten Jacken als äußerste Schicht an, dann ist das, denke ich, auch fein. Aber genau, einfach damit man das im Hinterkopf behält und so ein paar grundlegende Sachen einfach richtig macht im Umgang mit Mikroplastik. Das wird auf jeden Fall noch sehr häufig diskutiert, deswegen sollte man es, glaube ich, an der Stelle auch erwähnen. Wenn sich jetzt jemand zu Hause denkt, okay, Schilddrüse, das Thema ist super spannend, wie sollte man denn vorgehen? Was sollte man denn erstmal bestimmen? Ich meine, wir haben schon gesagt, es macht Sinn, TSH zu bestimmen, FT3, FT4 sollte man auch machen. Was kommt denn noch on top?
Ja, also erstmal ist natürlich die Fragestellung, die man stellen muss, hast du jetzt überhaupt irgendeine Symptomatik, die damit zusammenhängen kann? Wenn du natürlich jetzt gar nichts hast, dann würde ich auch erstmal beim ersten Mal gar nicht so tief reingehen. Aber es reicht, er sollte es auf jeden Fall nicht nur TSH machen, sondern TSH und dann noch FT4 und FT3 machen. Einfach damit du zumindest den Stoffwechsel mal grob abgebildet hast und siehst, okay, ist da von allem genug da? Und wenn du dann immer, wenn du dann keine Symptomatik hast, dann musst du auch nicht unbedingt tiefer reingehen. Dann muss man sich da auch nicht verrückt machen. Aber wenn man das Gefühl hat, okay, da treffen ein paar Sachen auf mich irgendwie zu, dann auf jeden Fall eben noch dieses RT3, also dieses Reverse noch hinzubestimmen, weil es eben bremsen kann und weil das eben so eine versteckte Unterfunktion auch machen kann. Und dann unbedingt auch diese Mikronährstoffe, die wir erwähnt haben, gleich mitmachen, weil die können halt auch einfach ein Grund sein dafür. Und es sind sehr, sehr einfache Wege, dieses Thema zu optimieren. Das heißt, wir sprechen von Selen, wir sprechen von Eisen, wir sprechen von Zink und wir sprechen zum Teil auch von Jod. Jod halt ein bisschen vorsichtiger behandeln. Aber auch Jod kann Mangel vorliegen und ist tatsächlich halt auch nicht gerade selten. Das heißt, das unbedingt halt auch nochmal anschauen.
Genau. Stress ist ein Thema, Mikrobiom ist ein Thema, Ernährung ganz generell ist ein Thema, Training ist wichtig, einfach beim Übertraining ein bisschen aufpassen. Wenn man zu stark, zu hart, zu lang trainiert, dann kann das die Schilddrüse auch runterregulieren, sollte man im Hinterkopf behalten. Bei der Ernährung ist das Thema Fasten vor allem wichtig, beim Fasten aufpassen, weil es da eben zu dieser Umwandlung kommen kann, weil der Körper möchte ja Energie sparen. Die Schilddrüse sorgt aber dafür, dass wir Energie verbrauchen. Das heißt, das geht nicht so ganz zusammen. Und wenn man sehr, sehr regelmäßig fastet und vielleicht dann auch noch ein Übertraining macht, dann kann man sich die Schilddrüse oder die Schilddrüsenfunktion schon auch mal ganz schön zerschießen. Heißt nicht, dass das dann irgendwie irreversibel schlecht ist und sich die Schilddrüse dann nicht wieder erholen kann. Das ist ja ein Feedback-Mechanismus, das pendelt sich dann schon wieder ein. Aber das ist nichts, was man über einen sehr, sehr langen Zeitraum machen sollte.
Vielleicht da noch zu einem Kommentar, weil es gibt ja viele Leute, die jetzt intermittierendes Fasten machen und die werden jetzt alle sein so, wow, was mache ich jetzt? Und da vielleicht nur als Kommentar, also man geht ja mittlerweile, zumindest basierend auf den Daten, die man hat, davon aus, dass das intermittierende Fasten hauptsächlich einen positiven Effekt hat, weil Menschen eben weniger Kalorien zu sich nehmen. Das liegt aber nicht daran, dass man dann zu wenig Kalorien zu sich nimmt und richtig fastet, also wirklich zu wenig, in einem Kaloriendefizit sogar richtig ist, sondern es liegt eher daran, dass man vielleicht wirklich sich eher wieder seinem Kalorienintake annähert, dadurch nicht zu viel zu sich nimmt und dadurch der Körper sich natürlich einfach besser regulieren kann, vor allem auch einfach ein bisschen abnimmt, ne? Weil die meisten Menschen sind halt auch einfach leicht übergewichtig und deswegen findet man in diesen Populationen dann natürlich auch einen Benefit, wenn man intermittierendes Fasten macht. Es ist aber wahrscheinlich leider nicht so, dass intermittierendes Fasten auf Dauer in einem Kaloriendefizit gut für einen ist. Das ist auf jeden Fall riskant. Und das ist ja auch tatsächlich was Brian Johnson passiert ist. Das hat er ja auch sehr schön dokumentiert, dass sein Kreislauf sein Stoffwechsel dann runtergefahren ist. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben ihm stattdessen halt dann noch on top ein bisschen Testosteron exogen gegeben und so weiter und haben ihm noch ein paar Sachen gegeben, damit er wieder hochgepusht wird. Ne? Also da haben dann die Hormonkreisläufe auch drunter gelitten. Und da muss man einfach, wenn man nicht in so einem krass kontrollierten Setting ist wie er, muss man, wenn man das lange machen will, schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich nicht einfach antrainiert, wenig zu essen. Weil es führt dann nicht dazu, dass man dann ein besseres Gewichtsmanagement hat. Es führt einfach nur dazu, dass man antriebsloser wird, ne? und weniger Energie hat. Und das ist halt was über Monate oder ein Jahr auf jeden Fall passieren wird, ne? Deswegen sollte man dahingehend schon vorsichtig sein.
Das ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schön zusammengefasst gewesen. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt zum Thema Schilddrüse, zu den Hormonen, dann einfach gerne eine E-Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren auf Spotify oder YouTube. Wir schauen uns das an, antworten euch da auch gerne bei Zeiten darauf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin und ciao.
Danke und ciao.